ARD.
Mein Name ist Christian Thees und es ist immer schön, mit meinen Gästen ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, so wie mit meinem Gast in dieser Folge, dem Fernsehmoderator und seit 10 Jahren auch Moderator des Tigerentenclubs, Johannes Zenglein.
Talk mit Thees.
Du musst dir überlegen, als ich zum Tigerentenclub gekommen bin, war ich 30 Jahre alt. Ja. Und ich weiß noch, als ich damals diese Casting-Anfrage bekommen habe von meinem damaligen Management, habe ich mir gedacht, boah nee, die suchen doch irgend so einen Soapstar wieder, was soll ich da hingehen und so, ich hatte gar keinen Bock. Das war so ein kleines Anzeigeblättchen und haben die Leute immer zu mir gesagt, für was arbeitest du? Für die Prima Sonntag? Da kann man nicht immer die Forelle äuwigele. Ja, also da kann man nicht mal den Fisch einwickeln, so ein Schandblatt ist das. Na, wie geht's dir denn heute? Na, hattest du Spaß? Nein, rede einfach mit einem Kind wie mit einem Erwachsenen. Ich will, dass die mich mögen, weil dann erzählen sie mir Dinge, dann haben wir richtig Spaß zusammen. Aber trotzdem will ich nicht der uncoole Onkel sein, der sagt, ey Bro, alles klar, was geht? Und gestern noch Schule gehabt? Oh nein. Man wird ja mal gefragt, wird man fürs Kinderfernsehen zu alt? Wir sagen ja immer, nein, weil wir nicht in unserem eigenen Job natürlich sägen möchten. Ich glaube, die Wahrheit ist aber jein.
Der Tigerentenclub im Ersten feiert ein krasses Jubiläum. 30 Jahre. Und seit 10 Jahren ist Fernsehmoderator Johannes Zenglein der männliche Part mit wechselnden weiblichen Kolleginnen in dieser Zeit. Aber für diesen Verschleiß an Kolleginnen gibt es Gründe, wie wir gleich hören. Ich habe Johannes in Stuttgart getroffen und wir haben gesprochen über seine besonderen Momente mit den Kindern in all diesen Jahren. Dazu hören wir auch Stefan und Judith Pinnow, die die Ersten waren, die den Tigerentenclub damals moderiert haben. Auch sie teilen mit uns einige wunderbare Erinnerungen, was zum Beispiel in ihrer Alltagssprache geblieben ist von der gemeinsamen Moderation damals.
Öffne nicht die Fenster, draußen sind Gespenster. Öffne nicht die Türe, draußen sind
Vampire.
Vampire.
Ja. Wie redet man eigentlich als halbwegs erwachsener Mensch am besten mit Kindern? Wie vermeidet Johannes, sich anzubiedern? Wir erfahren, was wir Erwachsene gerne mal falsch machen. Ein paar sehr interessante und auch amüsante Blicke hinter die Kulissen des Tigerentenclubs. Und Johannes erinnert sich auch an sein Casting damals und an diesen einen Moment, als er dachte, na, das war's jetzt wohl mit diesem Job. Und über Janosch schnacken wir auch ein bisschen, denn auch der ist ein ganz besonderer Typ. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag, Herr Christian, grüß dich.
So, guten Tag. So, man kennt dich als vielseitigen Fernsehmoderator diverser Formate, auch jetzt dieses wirklich so erfolgreichen, seit 30 Jahren bestehenden Tigerentenclubs.
Das ist Wahnsinn.
Du bist einer der aktuellen Moderatoren mit einem irren Verschleiß an Kulissen.
Wann kommt die Frage? Darauf war ich vorbereitet.
Mit einem irren Verschleiß an Kollegen. Warum bleibst du? Und die anderen nicht?
Ja, das stimmt. Ja, die anderen wachsen einfach immer irgendwann über sich hinaus und suchen sich neue Herausforderungen. Tatsächlich habe ich mit wunderbaren Kolleginnen zusammengearbeitet. Ja. Unter anderem hat sich eine Kollegin entschieden, nochmal Mama zu werden. Mhm. Zweifach. Ja. Mhm. Und dann ist eine andere Kollegin eingesprungen, die dann wieder mal weg war nach einem Jahr. Und die eine ist dann zu dem anderen Sender gewechselt mit 3 Buchstaben. Und ich fühle mich ganz wohl beim SWR und bei der ARD.
Das ist lustig mit den 3 Buchstaben. Es gibt viele mit 3 Buchstaben.
Ja, du hast recht. Ja, soll ich es konkretisieren?
Du meinst mit dem R vorne?
Nee.
Mit dem S vorne?
Mit dem Z.
Ach so, mit dem Z?
Ja, Entschuldigung, das ZDF.
Ja, aber wir sind doch öffentlich-rechtlich. Wir halten doch zusammen.
Wir
haben doch eine gemeinsame...
Ist das so?
Mittlerweile schon. Wir haben eine gemeinsame Mediathek. Wenn du den Bergdoktor sehen willst...
Entschuldigung.
Du findest den Bergdoktor selbst in der ARD-Mediathek.
Ach cool, guck, Christian hat die Memo bekommen, ich nicht.
Also, ich habe das festgestellt.
Nee, die Kollegin, also es war so, Muster hat damals... Angefangen habe ich ja mit Muster. Das war meine erste Kollegin, damals noch in Göppingen im Alpenstudio. Und sie hat mich quasi angelernt. Ja, sie war quasi die Ausbilderin. Super viel von ihr gelernt und sie hat dann ein Baby bekommen und dann ein zweites und dann hat man nicht mehr die Zeit, ständig rumzureisen und dann Jazz ist mal eingesprungen von Kika Live und dann kam Amelie, die mittlerweile beim ZDF einfach alles wegmoderiert und eine super erfolgreiche Sportmoderatorin ist und jetzt mache ich es mit Laura zusammen und so verfliegen dann 10 Jahre.
Das stimmt, du bist seit 17 dabei, glaube ich.
Ja, ist krass.
Ne? Mhm. An die 40, wie alt bist du jetzt?
Ja, ich werde in diesem Jahr 40 Jahre alt.
Ne, ich habe das schon mit Tobi Krell neulich, mit Checker Tobi einmal besprochen.
Wir sind ein Jahrgang.
Weil ihr seid sogar ein
Aber
Jahrgang.
Aber er ist älter als ich.
Ja?
Tobi wird, glaube ich, will ich nicht lügen, wenn Tobi, bitte korrigiere mich, er wird, glaube ich, im April 40.
Er wird 40 jetzt, ja genau. Mhm. Ich glaube, sein Geburtsdatum stand auch falsch bei Wikipedia.
Das ist die Geschichte ist, bei ihm steht immer 1.1.
Richtig, genau.
Aber das ist Quatsch. Ja. Tobi hat April, Mai. Ich habe im September.
2. April, meine ich, oder so.
Kann sein.
Er ist älter als du, ja. Nein, und ich hatte neulich mit ihm schon diese faszinierende Beobachtung, dass du mit 40 und wahrscheinlich auch noch 45 und wie bei der Maus mit 60 oder 70 Fernsehen für Kinder machen darfst.
Ja, absolut. Ja.
Aber in dem Alter, nehmen wir mal an 50, nicht mehr für Erwachsene. Ja, da ist beim Zielgruppenprogramm, weißt du, wie das ARD-Buffet, Freundin von mir, ich habe es neulich dann auch schon mal erzählt, die wurde mit 50, war sehr beliebt, wurde geschasst. Und wir reden von Programm für 60, 70, 80-Jährige, weil eine 25-Jährige diese Sendung übernehmen sollte. Ne, wir kennen ja diesen Jugendamt. Und ich finde es so faszinierend, für Kinder darf man, aber nicht für Erwachsene in dem Alter.
Also es ist eine spannende Beobachtung. Und ich glaube, man muss nicht jede Entscheidung auch verstehen, die da getroffen wird. Das muss man irgendwann, glaube ich, aufgeben. Wobei ich schon auch der Meinung bin, weil man wird ja mal gefragt, wird man fürs Kinderfernsehen zu alt? Und wir sagen ja immer, nein, weil wir nicht in unserem eigenen Job natürlich sägen möchten. Ich glaube, die Wahrheit ist aber jein. Also ich finde ja immer, du bist für Kinder, bist du ja ab 20 alt. Also wenn du da, oder ab 25, da gucken. Aber trotzdem glaube ich, dass es sicher eine Zeit gibt, in der man sagen kann oder könnte, es ist Zeit für was Neues, weil ich einfach ein Freund bin von Wandel. Ich glaube, es ist total wichtig. Ob dann der Faktor Alter sein muss, ich glaube, darüber kann man diskutieren. Ich glaube nämlich, das ist nicht der Faktor. Aber irgendwann was Neues zu machen, ist ja auch cool. Ja.
Was heißt denn alt für die Kinder? Ja, die stimmt, die sehen einen als alt, aber ich glaube, die nehmen das so als neutrale Beobachtung.
Total.
Ja? Aber die werten nicht damit. Bei denen hat es keine Wertung, denn die lieben, guckt mal den Checker, dich, ihr seid ja so beliebt und ihr seid für die fast so alt wie ihre Großeltern mittlerweile.
hallo, noch steht da nicht die 4. Na, weißt du, was der Punkt ist? Ich habe manchmal das Gefühl, und das gilt für ganz viele Kollegen bei Kika und Kolleginnen, die ich da habe, ich habe auch schon junge Leute getroffen, die sollten mit Kindern agieren, das hat überhaupt nicht funktioniert. Null, weil die plötzlich angefangen haben, anders zu reden mit den Kindern. Und es gibt Erwachsene, die völlig egal, wie alt sie sind, die richtige Sprache haben, einen guten Zugang. Und dann spielt das Alter keine Rolle, sondern die Art und Weise, wie du mit Kindern agierst. Ja. Und das ist für mich am Ende der entscheidende Faktor.
Ja. Und wir versuchen ohnehin, das Kind in uns ja wachzuhalten.
Also soweit wie es geht.
Das Kind im Manne. Verstehst du? Ist ja eigentlich eher ein positiver Ausdruck. Er wird meistens negativ verwendet. Mhm. Aber ich glaube, so in der Psychologie oder so, ist es gut, wenn man das Kind in sich behält.
Ja, da wird es ja empfohlen auch. Also muss man ja unbedingt. Also es ist, ich finde sowieso, ob das in Sendungen ist, wie den, also das gilt ja nicht nur für den Tiergärtenclub, das gilt ja fürs gesamte Leben. Ja, ich brauche ein bisschen Leichtigkeit, ich muss über mich selber lachen können, ich darf mich selber nicht zu ernst nehmen. Das ist was ich mir in der Sendung vornehme. Wenn ich das aber im richtigen Leben nicht hinbekomme, dann wird es ziemlich traurig und ziemlich enttäuschend.
30 Jahre gibt es jetzt den Tigerentenclub.
Das ist crazy.
Ja, ihr feiert ein bisschen gerade. Früher war das noch so ein Unterhaltungsmagazin. Jetzt ist es eine gut strukturierte Wissens- und Spielshow.
Ja.
Natürlich auch. Auch so ein Produkt, das im Netz natürlich funktionieren muss. Sag ganz kurz am Anfang, diesen modernen Tigerentenclub. Was macht diesen Tigerentenclub aktuell aus? Denn es ist ja eine krasse, moderne Zeit. Überall jetzt KI mittlerweile. Verstehst du? Der Tigerentenclub kommt ja noch so richtig schön, auch als Fernsehsendung zumindest analog.
Absolut,
daher, in dieser krassen Zeit, ja, wo der Fortschritt sich selber überholt. Ja. Aber was macht den Tigerentenclub quasi als Insel noch aus?
Also der Tigerentenclub ist im besten Sinne eine Gameshow für die ganze Familie und für Kinder. Und was wir seit vielen Jahren machen ist, es gibt ja quasi einmal, also musst du dir vorstellen, der Tigerentenclub wird in Baden-Baden produziert, mehrere Wochen im Jahr. Da treffen wir uns, da kommen die ganzen Schulklassen. So, das war schon immer das Prinzip der Sendung. Jetzt gibt es diese Live-Sendungen, die wir machen. Das heißt, es gibt unsere Kika-Quiz-App und die Kinder können von zu Hause aus live mitspielen. Und ich finde, damit zahlt man so ein bisschen ein auf irgendwie das Nutzerverhalten der Kids. Man erreicht sie besser. Und ich finde, das ist schon etwas, was definitiv ein Punkt ist. Und wir haben angefangen, vor ein paar Jahren einen Podcast zu machen. Mhm. Den gibt es auch. Also das Tigerentenclub-Universum ist ja viel mehr als nur diese klassische Fernsehsendung.
Ja. Wenn ihr die ganzen Kinder versammelt bei euch, wie sieht so eine Vorbereitung, und du nimmst uns mal mit hinter die Kulissen, wie sieht die Vorbereitung aus? Also das ist ja ein Haufen Kinder, die müssen ja kontrolliert und gebändigt werden, oder?
Das ist sowieso, da muss man übrigens mal sagen, der härteste Job am Tigerentenclub ist nicht der der Moderatoren, nicht der der Regie oder der Redakteure. Wir haben eine Armada an Kinderbetreuer und Betreuerinnen, die sich den ganzen Tag um sie kümmern. Und die werden angeführt von einem ganz zauberhaften Kollegen, unserem Steffen, der wirklich die ganze Woche wie ein Teddybär eine positive Energie ausstrahlt. Und du musst dir überlegen, wir machen die Sendung zweimal am Tag. Jede Sendung wird geprobt. Das heißt, wir machen insgesamt diese Sendung viermal am Tag, eine ganze Woche lang. Das
bedeutet 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr?
Nee, wir machen quasi, stell dir vor, du kommst morgens um 8 Uhr in die Maske, die Kinder kommen 8.30 Uhr, die ersten. Okay. So, das sind unsere Spielekinder, so mit denen proben wir einmal. Dann geht's in die Nachbesprechung um 11, dann wird um 12 aufgezeichnet, dann beginnt dieser ganze Kreislauf um 13, 14 Uhr nochmal von vorne und abends 18, 18.30, 19 Uhr sind wir fertig. Und die Kinder müssen ja auch bei Laune gehalten werden. Also du willst ja auch, dass es eine schöne Sendung wird. Und du kannst ja da nicht nur Cola und Gummibärchen irgendwie verteilen.
Ja, aber wie macht der Steffen das?
Also muss man sagen, der Steffen hat erstmal einen wahnsinnig guten Zugang zu den Kids. Der ist gut gelaunt. Muss dir vorstellen, Steffen, unser Kinderbetreuer, 1,90 groß. Ja, ja, der macht schon was her.
Oh, das ist schwer auf Augenhöhe den Kindern zu begegnen, wenn du 1,90 groß bist.
Aber das schafft er trotzdem. Das schafft er trotzdem, weil der einfach diese gute Art hat und die richtige Ansprache. Und der pusht die Kinder einfach. Der motiviert sie, der erklärt ihnen die Spiele. Weil am Ende brauchen wir, ist ja auch ganz klar, wir wollen eine unterhaltsame Sendung. Wir wollen die Kinder nicht bloßstellen. Und deswegen müssen wir sie natürlich dementsprechend motivieren, ihnen alles auch vielleicht 2 oder 3 Mal erklären. Das machen wir total gerne, weil wir wollen, dass sie am Ende in der Sendung brillieren. Und ihre beste Seite zeigen und einfach abliefern können. Und vor allem sollen sie nach der Sendung stolz auf das sein, was sie gemacht haben. Das ist ja total wichtig. Und das schaffen wir als Team ganz gut.
Guter Geräuschpegel dann teilweise, oder?
Das ist Wahnsinn. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Es ist wirklich so, dieser Resonanzraum, den du hast, wenn auf der einen Seite 50 Kinder, auf der anderen. Im alten Studio in Göpping, da waren es noch mehr Kinder. Jetzt wurde es ein bisschen runtergedampft, jetzt sind es ein bisschen weniger. Aber du hast permanent... stell dir vor, eine Schulklasse schreit und du hast das von morgens bis abends. Du gehst dann manchmal aus dem Studio. Ich bin ja ein großer Musikhörer oder Podcast. Ich muss eigentlich immer was hören. Während der Staffel, wenn ich dann abends ins Auto gehe, nada, nichts, Stille. Stille, dann mache ich das Fenster auf und lass irgendwie den Wind vorbeirauschen, weil ich einfach so satt bin an Tönen und an Akustik.
Zwischen den Filmen und den Spielen unterhaltet ihr euch natürlich auch mit den Kids und stellt sie ein kleines bisschen vor. Ja. Was hast du schon gelernt von den Kindern in der Sendung?
Ich lerne vor allem, dass Kinder nicht gleich Kinder sind. Ein bisschen eine Binse, aber was ich sagen will ist, wenn wir über Kinder sprechen, gesellschaftlich neigt man ja oft dazu zu sagen, die Kinder und die Kinder sind alle gleich. Ich habe gelernt, dass Kinder in ihrer Einzigartigkeit Wahnsinn sind. Also du unterhältst dich mit einem Jungen und der sagt dir, er will Ornithologe werden und will irgendwie den Weltraum erobern. Und der andere sagt, boah, ich liebe schnelle Autos. Und der andere sagt, nee, boah, ich liebe Malen. Es ist so divers. Ja, also Kinder sind so divers in ihrer Einzigartigkeit und das ist immer wieder Wahnsinn. Also mich beeindruckt das immer wieder aufs Neue.
Das ist ja auch krass, was die auch teilweise dann machen, ne? Also ich weiß, neulich hattet ihr jemanden, ja, ich bin in der 3D-Druck-AG.
Ja, ja, Wahnsinn.
Und ich, so krass. Und ich fand es so süß, als er sagte, was machst du denn da? Was lässt du denn immer drucken? Ja, meine Stiftekappe, die verliere ich nämlich immer. Dann kommt die eben nochmal neu aus dem 3D-Drucker raus. Die entdecken für sich schon so Universen, in die man selber vielleicht noch nicht eingetaucht ist.
Ja, ja. Was, wie unglaublich talentiert auch Kinder sein können. Also, ja, ich habe, und was machst du so in deiner Freizeit? Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Ach, ein Fantasy-Buch. Ja, es gibt schon 3 Teile. Ach, und um was geht's da? Und dann ist die Geschichte, die ist komplexer als Game of Thrones. Und du denkst dir so, Wahnsinn! Früher war ich froh, wenn ich irgendwie Super Mario Kart spielen konnte. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es an der Schulform liegt, ob es an den Medien liegt, aber die Kinder, die hauen einen oft weg mit ihrer Kreativität.
Wer war der größte Nerd, an den du dich erinnern kannst? Wo du gesagt hast, was für ein Geschenk, dass du hier sitzt im Studio.
Oh, da muss ich überlegen.
Also ich dachte, dir fällt sofort ein. Nee,
lass mich mal überlegen. Es ist schwer, aber...
Ornithologe hin oder her, aber ist ja noch kein Nerd. Ne?
Nee. Um Gottes Willen, das muss man sowieso sagen.
Ich
wäre mit dem Begriff, für mich ist Nerd ein großartiger Begriff.
Ich wollte gerade sagen, ich meine es auch total positiv. Also einer wirklich so ein, wo du denkst einfach, der ist jetzt schon ein Original.
Nee, also ich sage immer, ich würde mich selber auch als Nerd bezeichnen und Nerds sind etwas echt Cooles und echt Tolles.
Absolut.
Und ich kann mich erinnern, nicht nur der Ornithologe, wir hatten auch mal einen Jungen, der war in so einer Roboter-AG und der hat mir dann so Programmiersprachen erklärt. Und der hat, ich frage ja dann immer gerne, wie funktioniert denn das und so. Und dann hat er mir 3:30 diese Kinderprogrammiersprache erklärt, diesen Namen, den ich leider, der mir entfallen ist. Und irgendwann sagte die Regie mir aufs Ohr, also das war total spannend, aber das können wir so nicht senden, Johannes. Wir brauchen es ein bisschen kürzer. Ja? Und da mussten wir halt gucken, hey, kannst du es nochmal erklären? Schaffst du es vielleicht in 3 Sätzen? Aber ich habe mir das dann später geben lassen, habe es einem Freund geschickt, der Informatik studiert, und der sagte zu mir, dieser Junge, der ist das absolute Brain. Und das ist halt super. Also mich begeistert halt sowas, wirklich. Das sind Momente, da habe ich danach abends immer Tränen in den Augen, weil ich das so gut finde. Mhm. Weil der Junge so, der macht genau das, auf was er Bock hat. Ja. Und der denkt auch nicht darüber nach, wie findet es mein Klassenkamerad oder meine Klassenkameradin. Und genauso muss es sein, ja. Und der eine mag die Robotertechnik AG und der andere mag Manuel Neuer. So, wir müssen einfach aufhören, das zu werten.
In welcher Sache bist du denn Nerd? Weil du dich ja auch Nerd bezeichnet hast.
ja, ich glaube, da kann ich übrigens punkten bei den Kids, weil das weiß man nicht, das wissen viele nicht. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Gamer. Also ich bin ich war mal ein sehr erfolgreicher World of Warcraft-Spieler. Sagt dir das was? Online-Rollenspiele?
Ich habe es noch nie gespielt.
Aber du kennst
es. Ich kenne World of Warcraft.
Genau, da habe ich quasi meine ganze Jugend investiert.
War das Twitch schon damals?
Nee, alles davor.
Du bist kein Twitcher, das war alles noch davor.
Nee, bei uns war das damals so, wir waren damals noch uncool. Also wenn wir LAN-Partys gemacht haben über 3-4 Tage und mit den Netzwerkdosen hantiert haben, uns fanden alle doof. Heutzutage bist du ja der Held. Heute machen das alle live. Wir waren damals ohne Freunde. Ohne FreundInnen, Entschuldigung. Jungs hatten wir viele, es gab nur die Mädels nicht. Und dadurch kann ich halt mit dieser ganzen Szene oder mit diesem Thema total viel anfangen und kann mit den Kindern halt super schnacken. Also auch, ich gucke auch leidenschaftlich gerne Animes und ist natürlich bei den Kindern jetzt auch mega angesagt durch Demon Hunter und K-Pop und hin und her. Und da habe ich immer ganz gute so Punkte, wo sie dann denken so, ach guck mal, der ist zwar alt, aber einer von uns. Das ist mal ganz gut. Ja.
Werden Eltern eigentlich in irgendeiner Weise mit einbezogen, wenn Produktion ist und die Sendung aufgenommen wird?
Um Gottes Willen.
Nein, also
Eltern. Nee.
Also gar nicht.
Nee, wollen wir auch gar nicht.
Okay.
Also auch, muss ich auch sagen, bei anderen Kinderproduktionen, die wir machen oder die ich gemacht habe, wir wollen Kinder immer losgelöst von ihren Eltern agieren lassen, weil ja Eltern immer einen beeinflussenden Faktor haben. Ich meine das gar nicht böse, aber das muss nicht immer zum Positiven sein.
Ja, total.
Weil Eltern haben ja etwas Beschützendes, die wollen, dass ihre Kinder in einem guten Licht dastehen. Manchmal hemmen sie dadurch aber auch. Mhm. Und das Schönste ist immer, wenn Kinder von der Leine gelassen werden, wenn sie wirklich ganz frei sein dürfen. Und ich würde es für sehr kontraproduktiv halten, Eltern im Studio zu haben. Mir reicht ja eine Lehrer.
Also ist ja auch nur ein Lehrer, nicht mal 2 LehrerInnen dabei.
Ja, also
wenn es geht, einer.
Ja, also mittlerweile, wir arbeiten auch mittlerweile mit Schulen zusammen, die einfach einen anderen Schlüssel haben, wo ein zweiter Betreuungslehrer oder eine Lehrerin mit dabei sein muss. Das ist überhaupt kein Problem, also um Gottes Willen. Aber in der Regel ist es ein Lehrer, der mitspielt. Ja.
Denn es ist ja schon die ganze Klasse, die dabei ist. Ne?
Ja.
Einige spielen zwar vorne für die Klasse, aber die ganze Klasse ist im Studio.
Absolut.
Also ihr habt da 60 Kinder.
Mindestens. Sogar, also manchmal kommen auch 2 Klassen, weil sie sich irgendwie A und B hat sich zusammen angemeldet. Okay. Also das System ist so, aus jeder Klasse gibt es 3 Spielekinder, die zocken unsere Spiele und die Klasse wird dabei eingebunden. Also es gibt bei vielen Spielen gibt es immer Möglichkeiten der Partizipation. Also beim Quiz darf die Klasse beantworten oder es gibt ein Spiel, da muss man besonders laut schreien. Da brauchen wir natürlich alle. Es gibt den Lehrer-Joker. Also wir wollen schon immer alle involvieren. Aber klar, 3 müssen vorne stehen und die müssen gegen die anderen antreten.
Schön. Du musst über 30 Jahre Tiger in Club auch jetzt nicht alleine reden.
Dankeschön.
2 Freundinnen von mir waren auch mal dabei. Und sind die beiden von der ersten Stunde, Judith und Stefan.
Stefan und Judith?
Ja, Stefan und Judith. Und ihr seid euch noch nie begegnet, ne?
Ne, pass mal auf. Ich habe früher als Redakteur für das Sat.1-Magazin Weg abgearbeitet. Und wer hat das moderiert?
Stefan.
Judith.
Ach, das war Judith.
Judith Pinot hat das moderiert und damals war ich quasi Redakteur.
Ah.
Und ich wusste natürlich nicht, dass wir uns irgendwie so mal wieder über den Weg laufen. Ich weiß gar nicht, sie weiß das, glaube ich, gar nicht.
Ich glaube, sie weiß das vielleicht wirklich. Also Stefan sagte nur, ihr seid euch noch nie begegnet,
nee, stimmt.
Meinte er.
Beim Stefan nein. Nein.
Beim Stefan nein. Okay, gut. Also, die beiden haben auch so ein paar Erinnerungen geteilt an den Tigerclub. Mhm. Und wir hören uns das jetzt einfach mal zusammen an. Das sind Erinnerungen und zum Beispiel jetzt als erstes so Momente, die sie noch heute mit in ihren Alltag so rübergezogen haben.
Ja, woran ich mich ja immer noch gerne erinnere, nach so vielen Jahren, Jahrzehnten, 30 Jahre ist ja wirklich lange her, ist heute noch, wenn ich beispielsweise in der Küche oder so einen Schwamm in der Hand halte, muss ich meine Frau, muss ich Judith nur angucken. Und also früher musste ich immer noch sagen, und wohin schwamm dein Schwamm?
Mein Schwamm machte seinem Namen alle Ehre und schwamm davon. Das war der Text, den hatten wir in einer kleinen Szene. Genau. Und ich weiß nicht, warum der bei uns im Gehirn sitzt, aber wir können keine Schwämme benutzen, ohne diesen Text zu denken.
Also es ist so schlimm, dass man muss ihn nicht nur sagen, den Text. Es reicht auch, wenn ich ihren Schwamm einfach nur zeige. Oder wenn wir so zusammen in so einem Drogeriemarkt sind und da gibt es Schwämme, dann halte ich manchmal nur diese Schwämme hoch. Dann guckt sie mich nur an und rollt die Augen und sagt, wo ein Schwamm, dein Schwamm?
Ja, das ist eine Prägung.
Das ist eine
frühkindliche Prägung, die wir jetzt mit uns rumtragen.
Genau. Aber was gibt es da noch? Dann gibt es noch diese Nummer mit den...
Mit Fenster und Gespenster ist auch ganz schlimm.
Ja, okay.
Öffne nicht die Fenster, draußen sind Gespenster. Öffne nicht die Türe, draußen sind...
Vampire.
Ja.
Also das waren alles so Dialoge, so Textpassagen aus so Anmoderationen.
Hey, nee, weißt du noch, der mit Uwe? Ich bin der hartgesottenste Abenteurer.
Nein, ich bin der hartgesottenste Abenteurer. Da haben wir uns noch drüber lustig gemacht, dass es das Wort nicht gibt.
Der hartgesotten. Und dann auch noch die Steigerung, der hartgesottenste.
Und dann haben wir uns gestritten mit dem Autor damals, mit dem Uwe, weil wir gesagt haben, das können wir nicht sagen. Also doch, sagt es. Na gut, haben wir das halt gesagt. Das war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Das ist sehr, sehr spannend. Aber ja, hätten wir alles heute nicht, wenn wir nicht den Tigerhändenclub gemacht hätten.
Gibt's den Uwe noch?
Uwe gibt's noch. Uwe Dietrich. Ja, mit Uwe ist ein ganz toller Typ. Also ganz liebe Grüße an Uwe. Mit Uwe durften wir viele schöne Sendungen machen. Ja. Und das ist total spannend, weil davon, also was Judith und Stefan gerade erzählen, das sind diese berühmten Sketche von früher. Mhm. Früher war die Sendung ganz anders konzipiert. Ja, es gab richtige Sketche, die geschrieben wurden, die wurden szenisch gedreht, wie bei so einem Spielfilm, wie bei Switch Reloaded oder so. Ja. Und da haben die sich verkleidet und gemacht. Das gibt's heute nicht mehr.
Nein. Ja. Nein, haben wir auch schon gesagt. Also, den Uwe gibt's doch. Musstest du auch mit Uwe schon diskutieren über Dinge?
Ja, also mit Uwe, das habe ich leidenschaftlich diskutiert. Ich habe mit Uwe das schöne Format gemacht, Dein großer Tag. Da haben wir die Wünsche der Kinder erfüllt.
Ja.
Ein Format, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und mit Uwe habe ich die Filme gemacht. Und kennst du sicher auch, wenn man bei einer Flasche Apfelsaftschorle abends noch über den Tag sinniert und über Szenen nachdenkt und was man hätte besser machen können, dann können das lange Abende werden, aber sehr schöne Abende. Darf ich mal kurz eine Sache zu Judith und Stefan?
Ja.
Judith und Stefan sind auch schuld, dass alle denken, Tigerhändenclub-Moderatoren sind immer verheiratet. Ja, das werden wir immer gefragt und die beiden sind es, aber sonst... Also, da hat wirklich noch niemand miteinander rumgeknutscht.
Nein.
Nicht mal das.
Aber die haben sich da kennengelernt.
Ja, Wahnsinn.
Also, tatsächlich. Und sind mittlerweile, also, was heißt, sie sind seit 100 Jahren verheiratet.
Ja.
Und sie sind es immer noch.
Ja, und das Lustige ist, jetzt muss ich mich ein bisschen revidieren. Es gibt auch einen Kollegen Malte Arkona, darf ich auch erzählen. Er hat zum Beispiel seine Ehefrau im Tigerhändenclub kennengelernt. Weil die Sendung so eine lange Historie hat, hast du Leute, die schon so lange da arbeiten, dass sowas zwangsläufig passiert.
Ja.
Aber das waren wir oft gefragt. Als Muschta schwanger war, wurde ich immer gefragt, bist du der Papa? Bist du der Papa? Und es gibt auch andere Männer in Muschtas Leben.
Ach, ist das schön. Ja. Aber natürlich muss man ab und zu auch diskutieren bei einer Sendung, gerade auch für Kinder, was kann man sagen und was nicht.
Ja, ja.
Was waren es für Themen, Diskussionen? Sätze, Wörter, an die du dich vielleicht erinnerst, wo ihr diskutiert habt, ob mit Uwe oder mit jemand anders.
Ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion gerade in Redaktionen oder in der Medienlandschaft, das ist manchmal immer wie so ein Pendel. Ja? Das schlägt manchmal sehr extrem in die eine Seite aus, dann schlägt es manchmal in die andere Seite aus und dann verbringt man immer viele, viele Stunden mit Diskussionen, die in 6 Monaten wieder anders sind.
Ja.
Ich weiß noch, was wir oft hatten in den Anfangs, also als ich angefangen habe, ging es auch darum, darf man das Wort geil sagen beispielsweise?
Ja,
was würdest du jetzt sagen, so aus dem Bauch heraus?
Ich würde sogar heute sagen, im Fernsehen nein, eher nein.
Ja. Wer bin ich auch deiner Meinung? Also finde ich es cool?
Also ich persönlich, also ich meine, wenn man es vorher festlegt, dann würde ich sagen, wahrscheinlich eher nein. Wenn es aber fällt, ich würde es jetzt nie rausschneiden, denn das ist aber geil. Finde ich jetzt nicht so schlimm.
Da müssen wir, glaube ich, unterscheiden. Mhm. Also bei Moderatoren finde ich, also wenn wir können uns überlegen, was passt. Wenn Kinder es machen, da würde ich nichts rausschneiden.
Nee, auf keinen Fall.
Also bei Kindern würde ich niemals Sachen rausschneiden, weil die sind maximal echt. Die sind nicht durchtriebene Medienleute. Wenn die sagen, oh, mega geil.
Ja, okay, harmlos.
Harmlos, bitte, über was reden wir da auch? Also kacke, cool.
Aber bei Scheiße, denn der Checker Tobi zum Beispiel, der sagt selbst in seinem aktuellen Kinofilm,
sagt er Kacke. Auch
Kacke.
Ja, das finde ich ja nicht schlimm.
Nein, überhaupt nicht, aber Kacke.
Nee. Ich sag dir mal eine spannende Diskussion, die wir hatten. Ja. Da ging es um Vorbilder. Und natürlich, was ganz oft fällt, Manuel Neuer. Und dann sagte aber ein Kind Elon Musk. So. Und da wurde natürlich dann diskutiert. So, darf man das sagen? Elon Musk gerade in der Diskussion, da hatte er gerade diesen Meinungsartikel in der Welt und Trump und Amerika und so, wir wissen alle Bescheid. Und das Kind fand aber super, dass er Raketen baut. Raketen und elektrische Autos. Ja. So. Und da wird natürlich darüber gesprochen. Kann man das Kind sagen lassen? Darf man das? Und ich bin der Meinung, das war meine persönliche Meinung, das Kind, wenn der Junge begründet, dass er ihn gut findet, weil er Raketen baut, elektrische Autos und diesen Erfindergeist, dann würde ich das natürlich stehen lassen.
Ja.
So, dann möchte ich nicht, dass wir eingreifen in diesem Moment.
Man weiß ja auch hundertprozentig, wie er es gemeint
natürlich,
hat.
Natürlich, der Kontext ist ja entscheidend.
Eindeutig.
Aber klar, so Momente hast du. Mhm. Ja? Also es gibt noch zwei, drei andere Beispiele, die in die Richtung gehen, weil Kinder halt super diverse Dinge konsumieren durch TikTok und da gewisse Vorbilder haben, über die muss man, glaube ich, über die muss man sprechen. Aber man muss sie auch schon sein lassen.
Aber wie spannend, dass du auch Manuel Neuer nennst. Das finde ich immer toll, dass Manuel Neuer ganz oft dabei ist.
Und der ist ja auch schon 40.
Super.
Ja.
Du bist ein Sportbegeisterter. Du hast mit Sportfernsehen auch angefangen und warst bei Sky Sport, ne? Und
so weiter. Ja, immer noch.
Ach, du bist sogar immer noch dabei. Ehrlich, was machst du als nächstes?
Ich bin jetzt ist Deadline Day, also das Transferfenster schließt.
Ja.
Das heißt, einen Tag lang bricht der Wahnsinn aus. Milliarden hier, Millionen da. Und da bin ich den ganzen Tag im Einsatz und wir werden den Pressemeldungen und den Breaking News hinterher rennen und gucken, was die Vereine noch Verrücktes machen.
Ja. Ach, das ist ja spannend. Wer war dein Vorbild, als du Jugendlicher, als du Kind warst?
Im Fernsehen?
Ja, oder im Sport. Bei dir dachte ich jetzt vor allem sogar zunächst mal an den Sport.
Ich bin kein guter Sportler.
Ah.
Also ich war im Fußballverein, aber ich bin ein krottoider Fußballspieler.
Ja.
Also die einzige Sportart, die ich wirklich gut konnte, ist Tischtennis gewesen.
Mhm.
Pass auf, mir fällt es schwer, immer Namen zu nennen. Aber ich kann dir ein, zwei Sachen sagen, die mich inspiriert haben und die ich toll finde und die ich mir jetzt mal auf meinen Beruf, die ich mir anschaue und sage, wow, das finde ich toll. Also es gibt zum Beispiel die Sendung Durch die Nacht. Früher bei Arte lief sie. Und da gibt es eine Sendung, da ist, lustigerweise haben wir vorhin über ihn gesprochen, da war Michel Friedmann mit Christoph Schlingensief eine Nacht unterwegs. Und diese Begegnung von zwei echten Menschen, die sich konträr begegnen, die sich gegenseitig ihre Welten zeigen und sich austauschen auf Augenhöhe. Sowas begeistert mich. Das ist gutes Fernsehen. Das will ich sehen. Das gucke ich mir an. Und sowas habe ich immer halt früher mir angeschaut und sagte, boah, das würde ich gerne mal machen. Also da begeistern mich einfach diese Persönlichkeiten. So, das ist zum Beispiel was. Und ansonsten aus dem familiären Bereich ist es, glaube ich, mein Opa.
Oh, weil? Was hat er gemacht?
Also ich bin bei meinem Opa früher zum großen Teil aufgewachsen, weil meine Eltern viel gearbeitet haben. Und was ich da einfach mitgenommen habe, ist, das war so ein knallharter Familienmensch.
Okay.
Also ohne.
Im positiven Sinne.
Im positiven Sinne. Also, das war auch ein harter Knochen.
Ja, okay. So.
Aber der hat immer gesagt, Family first.
Okay.
Und dem war es auch ein Stück weit egal, was andere gesagt haben.
Ja.
Und das nehme ich total mit. Also, das habe ich so für mich total aufgesogen.
Ja.
Es gibt ja diesen Begriff der Generativität. Dass du dich quasi...
Den kenne ich gar nicht.
Ja, also das
Generativität.
Heißt, Generativität, also quasi, das ist der Begriff. Ich glaube, er kommt aus der Psychologie, dass du quasi dich in einem Lebensstadium befindest, wenn du so, ich glaube so zwischen um die 40, dass du dich darum kümmerst, wie geht es den Generationen nach dir.
Ja. Oh.
Und ich merke, wie mich das unglaublich auch beschäftigt. Und das hat ihn auch beschäftigt. Und ich glaube, da sind wir
uns... Damals schon Vorreiter dann quasi, oder?
Und
ne?
Ich glaube, da sind wir uns total... Da sind wir uns ähnlich.
gibt es diese eine Szene, wenn ich das noch zu dem Opa fragen darf, dieses eine Bild, was du mit deinem Opa verbindest, was du mit ihm gemacht hast oder ein Ort, an dem ihr wart.
Ja, es gibt es gibt ein Foto von uns beiden, das sitze ich so bei ihm auf dem Schoß, weil er mir wahnsinnig viel vorgelesen hat früher immer.
Oh cool, ja.
Aus diesen ganzen Grimms Märchenbüchern. Und ich sag dir mal, einen der schönsten Momente in meiner beruflichen Laufbahn, mein Opa saß immer in seinem Fernsehsessel und mein erster Job war ja damals bei Sky, Fußball.
Ja.
Und dann durfte ich die Sportnachrichten davor lesen, irgendwie Mitte 20, war mega aufgeregt. Und mir wurde ein Foto geschickt, wie er sich das anschaut.
Gott, schön.
Und,
wie schön.
Und das sind so Dinge,
ja.
Geht mir heute noch so, da verbrennst du einfach.
Ja, ach wie toll. Also bei Vorbildern, ich finde das auch so toll, dass dann Manuel Neuer genannt wird. Hast du es aber auch schon oft erlebt, dass zum Beispiel eine Alexandra Popp von Jungs genannt wird.
Ja, ja, klar. Ja,
und ich finde es so unglaublich toll. Und du bist natürlich dichter dran an Kindern, hast mehr mit ihnen zu tun. Aber als ich das von Freunden neulich gehört habe, dass der Sohn ein Poster von Alexandra Popp in seinem Zimmer hat.
Ja,
und
weißt nicht du,
irgendwie Messi und
ja,
so.
Ja, weißt du, wie kopfballstark die ist? Die macht ein paar Buden. Das ist eine sensationelle Fußballerin.
Ja, aber machen die Männer natürlich
ja,
auch.
Ja, aber das ist völlig, das hat sich komplett geändert.
Und das ist so cool, oder? Das ist so cool.
Absolut. Also du hast auch Jungs, die sagen, mein Vorbild ist Julia Quinn oder also, du hast das wirklich in allen Bereichen. Also Malaika Mihambo finden sie super. Auch zu Recht. Also es sind ja deutsche Athleten, Athletinnen, die uns vertreten in der Welt und zwar mehr als erfolgreich. Und das strahlt auf Kinder ab. Natürlich auch, weil sie auf Social Media aktiv sind, weil sie eine Reichweite haben. Und dann sagen sie, hey, die macht richtig coole Videos und die finde ich mega und die sagt, glaub an dich. Na klar, finden sie die gut.
Du hast völlig recht. Auch das ist natürlich die Komponente, die ich jetzt erstmal nicht beachtet hatte. Denn ich wunderte mich schon. Ich denke, es gibt so viele Männer und die Jungs hängen sich da die Frauen da ins Zimmer. Und das hat mich total begeistert.
Aber weißt du, was mich ja so beschäftigt? Weil wir, wenn wir nach Vorbildern fragen, warum wird immer noch Lionel Messi genannt oder Manuel Neuer? Ich meine, es gibt so viele junge, aufstrebende Megafußballer, die mittlerweile auch genannt werden. Aber du siehst einfach, durch diese Markenstrahlkraft, eben durch diese Präsenz auf YouTube, in der Werbung und so, hat sich das so eingebrannt, obwohl Messi irgendwie überm Teich spielt und eigentlich sportlich keine Rolle mehr spielt. Trotzdem der Superstar.
Bei Messi reichen die Tore. Der braucht kein Social Media.
Und da reicht vor allem das Trikot, das Schicke. Also,
ich weiß gar nicht, macht der Social Media Messi? Ich kann mir das kaum vorstellen. Also, er wird Leute haben, aber das wird besonders persönlich. Bei Messi vermutlich nicht sein.
Nein. Also ich meine, je nachdem, wenn du ein Foto auf der Yacht persönlich findest, dann ist das durchaus persönlich. Aber Gott, er spielt ja bei Inter Miami, glaube ich, und die haben extra das Trikot so entworfen, dass es eben zu den modischen Standards passt der jungen Leute, damit die das kaufen. Und das wird gekauft, das glaubst du nicht.
Ja. Krass. Hast du einen Fußballverein eigentlich? Also
ja,
als Sportfan, was ist dein Verein?
Du darfst raten. Ich bin aus Aschaffenburg geboren.
Sprichst du auch so wie aus Aschaffenburg? Spreche sie da nicht so?
Ja, pass auf.
Ich denke, wenn ich das Wort Aschaffenburg höre, denke ich an Aschaffenburg. Nee. Aschebesch. Du hast völlig recht, das war's.
Ja, ich habe früher für so eine kleine Zeitung da gearbeitet, die hieß Prima Sonntag. Und dann das war so ein kleines Anzeigeblättchen. Und haben die Leute immer zu mir gesagt, für was arbeitest du? Für die Prima Sonntag. Da kann man nicht mal die Forelle äuwigele. Ja, also da kann man nicht mal den Fisch einwickeln. So ein Schandblatt ist das. Aber ich bin ja, sprachlich sind wir ja viel mehr am Rheinhessischen, am Hessischen. Also wenn ich in München arbeite und sage, ich bin aus Bayern, die lachen mich ja aus.
Also, ja. Okay, also Eintracht Frankfurt ist deine Mutter.
Nein! Der FC Bayern München.
Ach, das ist der FC Bayern, okay.
Ja, guck, oh je.
Nein,
das ist aber auch ein schwieriger Dialekt, Christian.
Ich bin ja
Wenn du jetzt nach mir san mir sagst, dann muss ich über den Tisch springen.
Nein, ich verstehe ja, dass der Erfolg des FC Bayern auch natürlich Kinder auch dazu inspiriert, diesen Verein zu wählen. Ich bin ja immer noch so der Meinung, man muss einen Verein wählen, der aus der Region ist. Das ist ja das, was ich mir wünsche.
Ja,
ich möchte nicht, dass du als Hamburger FC Bayern-Fan bist.
Aber ich kann dir sagen, für wen ich aus der Region sympathisiere, das sind bei mir die Mensa.
Also
ich habe lange in Mainz gearbeitet, deswegen, wenn die Mensa gut sind, freue ich mich auch.
Ja, die sind ja auch gut. Ja. Hat die Tigerente eigentlich einen Instagram-Account, einen eigenen?
Nein.
Hat sie nicht?
Nein.
Überraschenderweise?
Ja, nein.
Okay, aber dieses Maskottchen, welche Rolle spielt dieses Maskottchen eigentlich für diese Sendung? Tigerente.
Du meinst die Tigerente.
Ich meine jetzt die Tigerente.
Ja.
Du dachtest an den Frosch jetzt als erstes.
Ja, ich dachte, du meinst Günther.
Ja. Aber eigentlich ist es ja der Tigerentenclub, deswegen denke ich, die Tigerente ist noch mehr Symbol als Günther Kastenfrosch.
So.
Ist es so? Aber trotzdem hast du zuerst an den Günther gedacht.
Ja, weil du Maskottchen gesagt hast und dann wollte ich dich schon schimpfen, weil Günther natürlich viel mehr ist als das. Ja. Die Tigerente ist einfach das Symbol, weil natürlich der ganze Tigerentenclub und diese ganze Welt aus Janosch kreiert worden ist. Und natürlich steht die Tigerente dafür. Und das ist seit 30 Jahren der Tigerentenclub. Aber die Tigerente an sich spielt bei uns in der Sendung keine Rolle, sondern es ist eben Günther Kassenfrosch, die Figur aus Janosch. Und der ist wirklich großer Bestandteil der Show.
Ja, der moderiert ja auch teilweise beim Quiz und
sagt
ja Fragen an.
Nein, nee.
Habe ich neulich, aber habe ich gesehen. Hat er irgendwie
Das ist wieder was anderes.
Ja,
also Günther spricht nicht.
Okay, Günther spricht.
Günther spricht nicht, nein.
Habe ich gedacht.
Nee, darf er nicht.
Darf er nicht.
Günther darf nicht sprechen.
Ihr habt keine Lizenz erwerben können bei
Janosch. Doch. Nein, nee, Günther darf nicht sprechen. Du meinst den Frogbot. Das ist unsere künstliche Froschintelligenz.
Richtig.
Unsere Podcasts, der Tigerentenclub Hörspielshow, die darf sprechen.
Auch im Fernsehen allerdings.
Die darf im Fernsehen sprechen,
auch
genau.
Im Fernsehen.
Aber Günther darf mal Schiedsrichter sein, zum Beispiel, ja.
Hast du Janosch mal getroffen?
Nein, leider nicht.
Okay.
Er war aber mal im Studio. Also er war wohl mal da, vor vielen, vielen Jahren, auch als Studiogast. Ich glaube, mittlerweile ist er auf Mallorca oder so, ich weiß nicht. Ich kenne ihn leider nicht, nee.
Stefan auf jeden Fall, Moderator der ersten Stunde, hat Erinnerungen. An Janosch.
Siehste?
Damals stand und fiel natürlich alles mit Janosch. Janosch hatte natürlich die Rechte an der Tigerente, an Günther Kastenfrosch, an den ganzen Geschichten, an den ganzen Figuren. Aber der war nicht zu erreichen. Der lebte ja damals auf Teneriffa. Ich glaube, er ist dann ein paar Jahre später nach La Gomera gezogen. Das ist so eine kleinere Nachbarinsel. Und auf Teneriffa, da wohnte er schon, als der Tigerentenclub dann, als die Idee aufkam, wohnte er schon ewig auf Teneriffa. Und da konnte man ihn aber nicht anrufen oder ihm einen Brief schreiben, sondern er war immer nur zu erreichen über das Faxgerät des Bäckers in seinem Dorf. Kein Witz, ein Mann, der Millionen Bücher verkauft hat damals, war nur zu erreichen über das Faxgerät des Bäckers im Dorf. Und es war natürlich auch so, du hast also sagen wir mal montags ein Fax hingeschickt und dann musstest du hoffen, dass irgendwann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder auch eine Woche später zufällig der Bäcker mal Janosch besucht oder die sich irgendwie treffen und zu ihm sagt, ach Mensch, du, hier ist ja noch ein Fax aus Deutschland. Und wenn du dann Glück hattest, hat das irgendwann wieder ein paar Tage später beantwortet. Natürlich auch über einen Fax, was zurückkam. Also das war hochkompliziert. Immer wenn wir irgendwas wollten, eine kleine Veränderung, immer musste der SDR damals diese Faxe da hin und her schicken. Das war super abenteuerlich. Jahre später haben wir Janosch mal getroffen. Auf La Gomera und ich weiß noch, ich habe ihn damals gefragt, Janosch, du bist so erfolgreich, so toll, wie du bist. Was ist dein Geheimnis? Und dann hat er damals gesagt, er hat tatsächlich eins, immer Dinge anders machen als andere. Wenn du nicht weiterkommst, dann frag jemanden und wenn du dann einen Tipp bekommst oder wenn dir einer sagt, du mach doch so und so, mach es genau anders. Das fand ich sehr spannend. Das ist, finde ich, für mich heute noch so ein Credo, heute noch so eine Lebensweisheit, Dinge anders machen als andere. Ist sehr spannend. Und man merkt es auch in all dem, was Janosch so zu Papier gebracht hat, und so seine Geschichten, allein die Namen, Günther Kastenfrosch, was ist das für ein Tigerente? Was sind das für irre Namen?
Ja, du konntest damit was anfangen, ne?
Ja, ich hab La Gomera war es, richtig, aber war auch beeindruckt von der Geschichte. Ich kannte die nicht mit dem Faxgerät. Ich wusste nur, dass sie ihn getroffen haben und der muss ein ganz besonderer Kauz gewesen sein. Und also hochspannend, die Geschichte von Stefan, Wahnsinn.
Der lebt noch, ne?
Er lebt noch. Er lebt noch, genau.
Vielleicht ist er kein Kauz mehr.
Nee.
Vielleicht.
Doch, mit Sicherheit. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der mittlerweile?
Ja. Zu alt, um Kinderfernsehen moderieren zu dürfen. Da ist dann auch Schluss.
Ich glaube, damit hat er auch nicht so viel Mut gehabt. Ich glaube, das war ihm auch irgendwann ein bisschen zuwider, habe ich mal gehört und gelesen. Ich weiß aber nicht genau. Ja. Muss man Stefan nochmal fragen.
Ja. Aber was war das wohl bei Janosch, was der anders gemacht hat? Hast du da eine Vorstellung? Wir können Stefan auch nicht fragen. Eigentlich sollten Stefan und Judith sozusagen dazugeschaltet werden.
Ah, oh, das wäre ja hochspannend.
Ja, aus Schwerin, wo die beiden mittlerweile wohnen.
Ja, ja.
Und eigentlich sollten sie jetzt hier mit
das
quasi
mega
in der Runde.
Gewesen.
Ich weiß, aber sie sind im Flugzeug nach Vietnam.
Mal die Urlaub, es sei ihnen gegönnt.
Die machen Urlaub in Vietnam.
Es sei ihnen gegönnt.
Genau. Und Sie konnten heute nicht. Ja. Sie sitzen gerade im Flieger.
Wahnsinn.
Ja, und deswegen konnten wir jetzt nicht nochmal Rücksprache halten.
Ich bin kein ausgewiesener Janosch-Experte. Ja. Ich glaube, dass Janosch immer eine besondere Art hatte, Geschichten zu erzählen. Also wenn du die Geschichten von dem Tiger und dem Bär dir anschaust, ach, wie schön ist Panama. Und es gibt ja auch diese wunderbaren Zeichnungen, die er gemacht hat, wo er immer auf sehr humoristische Art und Weise auch ein bisschen das Leben kommentiert hat. Und ich finde, das hatte eine Leichtigkeit und vor allem war es lebensbejahend. Wenn man sich das durchlesen, es geht vielleicht einem nicht so gut, dann hat man oft so einen Moment, wo man schmunzeln muss und denkt sich, ja, das kann ich so auch sehen. Also der hat ja auch so Antworten, was machst du, wenn es dir schlecht geht? Ja, dann habe gute Laune. So. Es ist leider nicht immer so einfach, aber ich glaube, das macht ihn so ein bisschen aus.
Du bist als Moderator natürlich trotzdem verpflichtet, sich so ein bisschen auszukennen mit Janosch.
Oh Gott.
4 kleine Quizfragen.
Oh nein.
Schade, dass ich kein Kind dabei habe. Ich hätte dich jetzt gegen ein Kind gerne antreten lassen.
Oh, das ist so gemein.
Ich glaube, das ist ABC, es ist total simpel. Eine Frage haben wir jetzt gerade schon im Take beantwortet. Ohne Witz. Wie heißt Janosch mit bürgerlichem Namen? Hans-Peter Müller, Horst Eckert oder Karl Janosch?
Horst Eckert.
Ja, ist richtig. Welche Eigenschaft schreibt Janosch sich selbst häufig zu? Strenge Disziplin, große Ordnungsliebe oder bequeme Faulheit?
Bequeme Faulheit.
Ist gut. Warum trägt der kleine Bär oft eine Kiste bei sich?
Oh.
A, weil sie sein Spielzeug enthält. B, weil sie nach Panama riecht. Oder C, weil er darin schläft.
Weil sie nach Panama riecht?
Yes!
Also, du kriegst trotzdem die Adrenalin, oder?
Ja, ich bin ein bisschen, darf ich nicht blamieren, voll aufgeregt.
Voll unter Druck. Okay, und dann noch eine Frage, die kennst du sowieso. Welche Aussage stammt sinngemäß aus vielen Janosch-Geschichten? A, man muss immer mutig sein. B, Regeln sind wichtiger als Gefühle. Oder C, nichts tun kann sehr sinnvoll sein.
Oh, das muss C sein.
Korrekt.
Ja. So. Das meine ich. Das ist doch schön, oder?
Natürlich. So, und dann noch hier die allerletzte. Welche zentrale Botschaft findet sich in vielen Janosch-Geschichten? A, Besitz macht glücklich.
Ja, das ist es.
B, Freundschaft ist wichtiger als Reichtum. Oder C, Wissen ist Macht.
Na, das ist dann B.
Ja,
Freundschaft richtig. Ist wichtiger als Reichtum. Ja.
Jetzt bist du erleichtert, oder?
Ich bin ein bisschen, ja.
Du bist jetzt gut durchgesegelt.
Ja,
einfach
Gott sei Dank.
Naja, es waren jetzt ganz, ganz simple.
Das stimmt.
Panama. Wie muss man also heute Kinder ansprechen im Fernsehen? Zwischen dir und Stefan und Judith liegen jetzt, was weiß ich, 25, 30 Jahre. Ja? Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat.
Ich glaube nicht.
Du meinst nicht?
Ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass sich natürlich durch soziale Medien die Trends verändern. Aber Kinder an sich, ich würde Kinder immer, wenn, also witzigerweise hat mich mal ein Kollege angerufen, der mit Kindern arbeiten musste und der meinte, oh Gott, was soll ich machen? Wie soll ich mit denen moderieren? Was soll ich denen für Fragen stellen? Und ich sage da immer, auch nicht anders als sonst. Also ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist bewusst versuchen, oh, ich rede jetzt mit einem Kind, ich muss mich jetzt anpassen, indem ich meine Stimme verstelle. Oder, na, wie geht's dir denn heute? Na, hattest du Spaß? Nein, rede einfach mit einem Kind wie mit einem Erwachsenen.
Und trotzdem ändert sich unsere Stimmlage, wenn wir mit Kleinkindern sprechen. Ja, auch wenn wir die wirklich für voll nehmen wollen, auf Augenhöhe begegnen und wir wollen sie nicht wie Kinder behandeln. Aber man ertappt sich ja selber doch dabei, dass man dann eine andere Stimmlage hat.
Natürlich.
Annimmt,
natürlich.
Das gehört dann schon
das
irgendwie
ist,
dazu.
Das ist ja auch okay. Aber wir reden ja mal davon, Kinder ernst nehmen. Das ist natürlich die absolute Binsenweisheit. Aber wir reden mit Kindern, die sind in der 5., 6. Klasse. Die muss ich total ernst nehmen. Die wissen komplett Bescheid. Hallo. Ja. Also die erklären mir die Welt. Und ich finde ja auch in Dialogen zum Beispiel, auch wenn Kinder sagen, oh, ich war irgendwie mit Delfinen schwimmen. Und dann, wenn man dann sagt, boah, das würde ich mich ja nie trauen. Nein, warum? Natürlich würdest du, du bist 40 Jahre alt, sag doch sowas nicht.
Es sei denn, du traust dich das wirklich nicht.
Nein, wenn es ehrlich ist, ja. Um Gottes Willen, immer ehrlich sein. Aber ich meine, jetzt in der Regel neigt man dazu ja immer so diese überbordende Bestätigung zu sagen.
Ja.
Und ich denke mir immer so, don't do it. Sag doch einfach, hey, mega cool und kannst du es empfehlen oder wie war's?
Ey, was bist du für ein geiler Typ? Check.
Ja, genau.
Oh, da müssen wir auch wieder aufpassen, dass man sich nicht anbietet an Kinder, oder?
Ja, ist auch ein...
Hey,
ja.
Give me five gibt's gar nicht mehr bei denen.
Nee.
5, 6 Klässlern, oder?
Also selbst wenn ich Brofis gebe, das ist auch schon alles Quatsch. Also da muss man wirklich gucken. Also es ist total lustig. Kurz zu dem Anbieter, weil ich es wichtig finde. Es ist immer ein ganz schmaler Grat. Ich will ja gemocht werden von den Kindern und ich muss versuchen, in kurzer Zeit mit ihnen eine Beziehung aufzubauen und ich will, dass die mich mögen, weil dann erzählen sie mir Dinge, dann haben wir richtig Spaß zusammen. Aber trotzdem will ich nicht der uncoole Onkel sein, der sagt, ey Bro, alles klar, was geht? Und gestern noch Schule gehabt? Oh nein, geht natürlich auf gar keinen Fall. Also ich muss versuchen, so ein Mittelding.
Ja.
Meistens klappt das mit ein bisschen Zurückhaltung. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich auf Kinder treffe und wenn man Kinder das erste Mal trifft, man sieht ja an der Körpersprache so ein bisschen, wie wirken sie auf dich? Ja, gehen sie direkt auf dich zu oder sind die ein bisschen zurückhaltend? Dann lassen sie sich erstmal kommen. Und wenn ich das sehe bei Kindern, dann gehe ich natürlich nicht hin und fasse sie an oder gebe ihnen High Five oder die Faust oder so, sondern ich setze mich einfach daneben und sage, na, und? Dann sagen die ja. Und dann wird man ein bisschen warm miteinander. Und da muss man aber wirklich gucken, wer sitzt vor einem. Du hast doch Kinder, die quasseln sofort los und da weißt du, okay, ich muss das Energielevel aufnehmen und zurückspielen. Ja.
Du hast trotzdem natürlich ein echt gutes Standing, weil sie dich alle aus dem Fernsehen kennen. Du bist ihnen sofort ein Begriff. Das ist ein Vorteil, ne?
Ach so, ja. Also klar, du weißt natürlich, sie wissen, dass ich ihnen nichts Böses will. Ja.
Und du wirst auf der Straße erkannt.
Das kommt ab und zu mal vor. Aus verschiedenen ist es total lustig, weil die einen erkennen mich aus dem Tigerettenclub, die anderen aber vom Deadline Day. Und das ist schon immer lustig. Ja, oder? Also, ja.
Ja. Ach, wie schön.
Was ja wirklich witzig ist, weil du gerade mich gefragt hast, ob man noch High Five oder so macht.
Ja.
Ich bin ja nicht so auf TikTok unterwegs, ich kriege nicht jeden Trend mit. Aber viermal im Jahr, wenn wir uns treffen, werde ich einfach auf den neuesten Stand gebracht. Ich gehe ins Studio und die Kinder sind ja immer die Ersten, die so Trends mitmachen. Und ich erinnere mich noch, früher bist du ins Studio gegangen, also schon sehr lange her, 7, 8 Jahre. Und dann, wenn du dann gesagt hast, düpp, 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 haben alle Kinder gemacht. Ja, genau. Und dann irgendwann, wenn du gesagt hast, Sü, weißt du, Ronaldo, kennst du?
Sü habe ich noch nie gehört.
Was?
Sü?
Wenn Ronaldo ein Tor macht, dann zeigt er seinen Body und dann springt er so und sagt, Sü.
Ich wusste nicht, was er sagt. Ich kenne den Body.
Und
gut. Die Fratze, die er dazu macht.
Die Fratze. Und das haben dann die Kinder gemacht, wenn sie einen Punkt geholt haben. Dann haben alle Sü geschrien. Und jetzt letzte Woche, also beziehungsweise letzte Staffel kam ich rein und haben alle gemacht, 6-7, 6-7. Und dann gucke ich mir das an und dann denke ich so, ich habe keine Ahnung, von was ihr redet, wartet mal kurz. Dann gehe ich raus, google und dann, aha. Und dann gehe ich rein und sage, hey, ich weiß, was ihr meint.
Six-seven. Ich kenne es nicht.
Naja, 6-7 hat keine Bedeutung. Das hat wohl, das ist wirklich die Antwort, glaube ich. Also das hat wohl irgendwann mal ein Basketballspieler mal irgendwelche Fans oder so gemacht. Ich glaube, es ist falsch, was ich erzähle. Auf jeden Fall, wenn jetzt im Unterricht irgendwer die 6 erwähnt oder die 7, dann sagen alle 6-7.
Und immer so mit den Händen so links und rechts.
Also wenn
so
Eltern jetzt so 100%ig, wenn Eltern zu Hause das hören mit ihren Kindern, 6-7. Ja, was übrigens auch lustig ist, kennst du dieses eine Video, dieses Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen?
Nein.
Das ist so ein Meme, also ein kleines Video auf TikTok. Und das hat so ein Fußballfan gesungen. Und das haben die Kinder alle konsumiert. Und dann standen wirklich mal 100 Kinder im Studio. Die haben alle gesungen, Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Und ich denke mir so, das ist der absolute...
Doch, das ist es.
Ja, ich halte
sonst
mich dann,
geht ihr gleich nach Haus.
Ich halte mich dann dezent zurück. Also ich werde immer auf den neuesten Stand gebracht, was ist angesagt.
Es ist ein Privileg, mit Kindern arbeiten zu dürfen.
Ja.
Man lernt so viel über das Leben
und
über das Menschsein.
Das würde ich auch nicht...
Das ist wirklich toll.
Ich bin für die letzten jetzt fast 10 Jahre so unfassbar dankbar.
Ja.
Also es ist in beruflicher Hinsicht, aber auch in privater, persönlichkeitsentwicklungstechnischer Hinsicht ein absolutes Geschenk, das gemacht haben zu dürfen.
Denkst du trotzdem manchmal noch, okay, nachher kommt irgendwie einer aus der Redaktion, aus der Programmleitung auf mich zu und sagt, so, jetzt pass mal auf, Johannes, jetzt machen wir noch mal ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr. Wir würden uns mal vielleicht nach jemand anderem umschauen, dann vielleicht dann doch noch mal so ein bisschen jünger. Kennst du das Gefühl?
Ja, also...
Da gibt's ja schon, ist da schon was absehbar?
Also, ich bin grundsätzlich jemand, der überzeugt ist davon, dass Wandel etwas Gutes ist.
Ja,
ich glaube, wenn wir lange an Dingen mitarbeiten und machen, ich glaube, es ist immer gut, wenn Dinge sich auch mal ändern, auch im persönlichen Umfeld.
Total.
Ich bin jetzt...
Und manchmal sogar, wenn man dazu gezwungen wird.
Ja, genau.
Weil man von selber das nicht macht.
Aber es ist schöner, wenn man selber beteiligt ist.
Ja.
Und ich weiß, dass unsere Branche sicher bisweilen auch eine schwierige ist. Und ich bin jetzt seit fast 10 Jahren dann im nächsten Jahr beim Tiergartenclub. Wo gibt's das noch? Ich weiß, also jetzt im SWR und so sind alle ganz oft, aber da draußen, ich bin ja selbstständiger Moderator, wo gibt's noch die Möglichkeit, 10 Jahre an einem Projekt mitzuarbeiten?
Ja.
Und ich spüre in mir, dass ich mich im Herbst, im Winter befinde meiner Zeit. Und das weiß auch die Redaktion, die ich über alles liebe. Und ich will da einfach den Übergang aktiv mitgestalten.
Okay.
Und dann, glaube ich, kann man sich in den Armen liegen und kann sagen, was hatten wir für eine geile Zeit. Mhm. Und jetzt geht's weiter mit frischen Gesichtern, mit neuen Gesichtern. Und die lerne ich mit ein, wenn sie wollen. Gebe ein paar Tipps und dann geht's weiter.
Dann kommt meine Chance.
Chris, oh Gott. Ja, dich muss man nicht einlernen, aber das will ich sehen, wenn du dann 6'7".
6'7", warte mal kurz, ich gucke mir kurz das Video an. 6'7", 6'7".
Ja, nee, aber das, siehst du das nicht auch so, dass man irgendwann mal...
Absolut. Auf der anderen Seite, never change a winning team. Wenn du Bock hast, wenn die Kids dich mögen, weißt du, wenn alle finden, du machst einen guten Job, du selber hast Spaß.
Nein, also...
Alle werden immer so... Der Gottschalk wurde immer so kritisiert dafür. Er hat den Moment des Aussteigens verpasst. Und ich denke mir, Alter, der verdient Geld. Er hat Bock, die Sendung zu machen. Dann soll er sie doch machen.
Pass auf, bevor ich zum Tiergartenclub gekommen bin, befand ich mich beruflich in einer so ein bisschen schwierigen Situation. Ich habe ein bisschen gehadert mit mir. Und damals gab es die ein oder andere Geschichte, wo ich quasi nicht so freiwillig Dinge abgeben musste. Und das war kein schönes Gefühl für mich. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man mit großer Dankbarkeit auch einfach mal Schritte in weiser Voraussicht treffen muss, bevor sie jemand anderes tut. Weil dann wird es immer unangenehmer und ich bin gerne für mich selbst verantwortlich.
Okay, klar.
Und da gibt es überhaupt keine Tendenzen und ich glaube, ich könnte das auch noch 3, 4, 5 Jahre machen.
Mhm.
Von den Kids gibt es keine Probleme, mit dem Team nicht. Aber irgendwann ist es auch mal gut, wenn da die Nächsten ihre Chance bekommen. Und ich habe jetzt beim 30-jährigen Jubiläum alle anderen Kollegen und Kolleginnen getroffen. Jeder hat in seiner Zeit mit seinem Stil die Sendung geprägt, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und wir waren uns alle so einig, alles hat seine Zeit. Und das trifft auf diese Sendung zu und auf vieles andere auch.
Ich notiere trotzdem, Johannes ist ein Kontrollfreak.
Ich bin sicher ein bisschen pedantisch.
Nein, aber das ist doch für das Normalste von der Welt.
Ja,
also, dass man das auch selbst mitbestimmen möchte. Ja.
Ja, es ist, guck mal, also bei mir war es damals so, du musst dir überlegen, als ich zum Tiergartenclub gekommen bin, war ich 30 Jahre alt. Eigentlich würde man ja sagen, fürs Kinderfernsehen schon zu alt.
Ja.
Und ich weiß noch, als ich damals diese Casting-Anfrage bekommen habe von meinem damaligen Management, habe ich mir gedacht, boah, nee, die suchen doch irgend so einen Soapstar wieder, was soll ich da hingehen und so, ich hatte gar keinen Bock. Die Sendung, natürlich eine Riesenmarke, ich dachte, wirklich, und ich war gerade eh so ein bisschen, ich fand die Medienbranche, fand ich furchtbar und hier ist eh keiner fair zueinander und alle, die sagen auf der einen Seite das und dann passiert wieder was ganz anderes. Und dann habe ich immer gesagt, komm Johannes, du bist so ein kleiner Streber, du bist zu jedem Casting hingegangen, du bereitest dich vor. Und du machst das. Und dann bin ich in dieses Casting gegangen und ich stand das erste Mal danach am Bahnhof und ich habe mit meinem Management telefoniert und die haben mich gefragt und ich neige eher dazu, Dinge schlecht zu reden.
Mhm.
Und habe ich gesagt, ich glaube, es war nicht so schlecht.
Okay.
Ich glaube, es war ganz okay. Und mit der Kollegin, ja, das lief super mit Mushta. Und so, sie haben sich danach total lang mit mir unterhalten und dann die Zusage zu bekommen, das war lebensverändernd, muss ich wirklich sagen.
Wo warst du, als die Zusage kam?
Zu Hause. Ich war zu Hause und meine Chefin hat mich angerufen. Die war in der Tiefgarage, in der SWR-Tiefgarage. Die hatte ganz schlechten Empfang. Ich habe nur die Hälfte verstanden.
Die zukünftige Chefin.
Ja, ich habe die kaum verstanden. Nur, ja, ich glaube, es hat geklappt. Und so, ja, ich bin total dankbar. Und dann kommst du vorbei. Ja, ich freue mich so. Und dann ist die Verbindung wieder abgerissen, weil sie ist auch so eine quirlige, ja?
Ja,
oh, ja, Wahnsinn. Und seitdem habe ich so viel mitgenommen und so viel gelernt und durfte so viel erleben einfach durch diese Sendung. Das ist der Wahnsinn. Übrigens, darf ich kurz eine Sache, weil mir das gerade einfällt. Und was wirklich witzig war in meinem Casting, ist mir was dermaßen Beklopptes passiert. Damals, oder ist ja heute noch so, die Kinder rutschen eine Rutsche runter. Und ich wollte besonders dynamisch sein, weil ich war der Neue. Ich wollte beeindrucken. Und die Kinder hatten im ersten Spiel, sollte ein Ball geworfen werden. Das war so ein bisschen größerer Ball. So geht dann so in die Medizinballrichtung und die Kinder rutschen runter. Und ich dachte, ey, ich moderiere und ich werfe dem Kind den Ball zu. Aber das Kind war nicht darauf eingestellt, den Ball zu fangen und bekam diesen Ball ins Gesicht auf die Nase. Und ich sah das und plötzlich um mich herum Zeitlupe. Ich dachte, oh Gott, das war das Casting. Dem Kind läuft gleich Blut aus der Nase. Du kannst dich verabschieden, einmal verbeugen. Danke, das war's. Ich habe mich dann irgendwie so, oh Gott, Entschuldigung. Das Kind sagte ganz lässig, alles kein Problem. Und dann ging es weiter. Und ich dachte, oh Gott. Tiergartenclub-Casting, direkt ein Kind verletzt.
Schnell mal, wo ist Johannes? Ja. Irgendwo unten im Boden.
Ja, wirklich wahr.
Guck mal einer runter. Zum Schluss wollen wir noch mal ganz an den Anfang schauen, als der Tigerentenclub überhaupt entstanden ist. Denn vorher war es ja der Disney Club.
Ja, das kenne ich auch.
Den hat ja auch Stefan moderiert.
Ja.
Und dann innerhalb wirklich kürzester Zeit wurde daraus der Tigerentenclub. Mhm. Und es ist wirklich einfach mal noch mal spannend, von Stefan zu hören.
Bin ich gespannt, ja.
Dauert ein paar Minuten. Wir haben knapp 5 Minuten, wie das damals alles so war.
Die Geschichte ist die, dass es ja erst den Disney Club gab. Mit dem hatte ich angefangen 1990. Antje, Ralf und ich, wir haben den Disney Club moderiert. Der lief nach Formel 1. Das war die Nachfolgesendung von Formel 1. Und der lief immer samstags um 16.15 Uhr oder so, anderthalb Stunden. Und dann, das war der riesenmega Erfolg, diese Wiederholung sonntags früh, wenn die Eltern ihre Kinder noch, wenn die Eltern noch schlafen konnten und ihre Kinder damals einfach vor den Fernseher gesetzt haben, weil es gab noch kein Kika. Die Privatfernsehsender haben überhaupt nichts für Kinder gemacht. Es gab also den Disney Club und dann haben wir beide uns kennengelernt, 1993 oder 94, als Antje und Ralf gingen.
Ja, und dann haben wir den zusammen moderiert und dann hieß es plötzlich, weiß noch, wir kamen aus der Sommerpause zurück und es hieß, oha, es gibt Riesennachrichten, aber für euch ist es gar nicht mal so negativ. Und wir waren so, Gott, was kommt jetzt? Und dann kam die Nachricht, ja, Disney ist zu RTL gegangen.
Disney wollte weg von den Öffentlich-Rechtlichen zum Privatfernsehen.
Hat alle Verträge super schnell gekündigt und wir dürfen den Disney Club ab sofort oder ab nächstes Jahr oder wann das war, nicht mehr senden. Wir machen aber etwas Neues. Wir machen einen neuen Club. Und ich weiß, dass am Anfang noch nach einem Logo oder nach einem, wie ein Maskottchen gesucht wurde. Und es waren mehrere Sachen im Rennen. Kannst du dich noch erinnern, was?
Also sie hatten es versucht mit Asterix und Obelix. Dann gab es irgendwas mit Fix und Foxy. Also sie haben eigentlich, sag ich mal, alle möglichen und unmöglichen Zeichentrickfiguren, die es irgendwie irgendwo gab, haben sie geprüft, ob man daraus eine Kindersendung, einen Club machen kann.
Und die Tigerente war mit im Rennen und ich habe total die Daumen gedrückt, weil ich in der Schule immer Tigerenten gemalt habe. Wir standen alle auf die Tigerente. Ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Hype. Wir fanden das super.
Und als es dann soweit war und es hieß, wir machen jetzt dann statt Disney Club Tigerentenclub, weiß ich aber, dass es viele, viele Leute auch im Süddeutschen Rundfunk gab, die gesagt, damals war es ja noch der SDR, da war ja von SWR noch gar nicht die Rede, dass es beim SDR, beim Süddeutschen Rundfunk, gab es mehrere Leute, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Ich weiß noch, dass es einen gab, der uns erzählt hat, er hätte eine Studie darüber gelesen, dass die Mickey Mouse, also sprich Disney Club, eine weltweit eine Bekanntheit von 98% hat oder 90%, also praktisch 9 von 10 Menschen kennen Mickey Mouse und nicht mal 0,6% der Menschen weltweit, europaweit, ich weiß es nicht mehr, kennen die Tigerente. Und deswegen hat er gesagt, er sieht da schwarz, das hat keine Zukunft. Das macht ihr ein paar Wochen und dann ist die Kiste weg vom
Fenster.
Ich
weiß auch, wer das war. Ich erinnere mich tatsächlich dran.
Ich erinnere mich auch noch. Wir nennen aber jetzt hier keine Namen.
Und dann war es richtig schön und spannend, weil dann war so eine ganz große Aufbruchsstimmung und dann wurde gebrainstormt, was brauchen wir im Studio? Also wie soll unser neues Studio aussehen? Wir durften uns dann auch Dinge wünschen.
Das weiß ich nicht mehr.
Doch, wir durften uns Dinge wünschen und dann kam irgendwann der große Moment, dass wir das erste Mal das Studio sehen durften, betreten durften und wir sind da wirklich wie die Kinder überall hochgerannt und das erste Mal gerutscht und über die Hängebrücke gegangen und es war großartig.
Und dann war es tatsächlich so, das würde man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, dass die letzte Folge Disney Club lief an irgendeinem Samstag, das war ja alles aufgezeichnet, und dann lief am Samstag danach, 7 Tage später, die erste Folge Tigerentenclub. Also neues Studio, neues Design, neues Logo, diese ganzen Zwischensachen, die zwischen den Filmchen laufen, diese ganzen Sachen, das war alles, haben die alles in wenigen Wochen herbeigezaubert.
Und es waren ja auch andere Filme. Also ich erinnere mich, dass wir die Disney-Filme alle nicht mehr hatten. Wir hatten dann dieses Renate. Und keine Ahnung, was noch? Süderhof hatten wir, genau.
Und dann, das war total irre, wir haben auch geglaubt, oh, das werden die Leute uns echt übel nehmen, dass der Disney Club weg ist. Aber die haben den Tigerentenclub geliebt. War das nicht Tigerentenclub schon, als wir Weltkindertag in Berlin am Alex gemacht haben?
Ja,
das war schon Tigerentenclub.
Das war Tigerentenclub und das war mit den Prinzen. Und daran erinnere ich mich noch, weil die haben Küssen verboten gespielt. Und ich habe es abmoderiert mit, ihr dürft mich jetzt küssen.
Oh, haben sie alle geküsst?
Ja, es war herrlich.
Und Dieter Bohlen war da noch. Und die Frau des Bundespräsidenten, weiß ich auch noch. Die waren alle Gäste. Und es hieß, na, vielleicht kommen da 8.000, 9.000 Zuschauer am Alex in Berlin, Alexanderplatz. Und es kamen 14.000 Leute oder so. Also es war gigantisch. Es war wirklich war verrückt. Und das muss 1995 oder so gewesen sein.
Also ich erinnere mich an 50.000, an die Zahl 50.000
50, Leute. Das meine ich, nicht 15, 14, 15, waren es 50.000?
Es waren 50.000 ja, Leute. Es war der ganze Platz war voll. Du
alles voll.
Praktisch bis zum Horizont waren nur Menschen.
Ja.
Das war echt irre. Und Dieter Bohlen erinnere ich mich, um jetzt mal hier so ein bisschen Gossip auszupacken.
Ja.
Der war damals so eine ganz schüchterne Gestalt.
Ja, ja, total.
Wir hatten so Zelte für die Promis und der war nur in seinem Zelt. Und am Ende ist der auch kaum mit auf die Bühne gekommen.
Ja, wollte er nicht mehr.
War immer nur so am Rand. Das war so ein ganz bescheidener, schüchterner Typ, so habe ich den in Erinnerung.
Im Gegensatz zu Stefan Raab, der war auch da. Der hat nämlich die Maus gesungen. Die Sendung mit der Maus. Hier kommt die Maus, hier kommt die Maus. Das hat er auch noch da gesungen, ja genau. Toll.
Ja, also das sind ein paar coole Erinnerungen
oder
aus dieser Anfangszeit.
Wahnsinn. Ich wusste das nicht. Ich wusste das mit Asterix und Obelix nicht, dass das zur Debatte stand.
Ja? Asterix Club, der Fix und Foxy Club.
Ja, stell dir mal vor. Aber das ist spannend, weil der Disney Club, das ist hier etwas, was mir auch noch präsent ist. Also die Captain Baloo und seine Crew und Darkwing Duck, diese ganzen Fernsehserien, da habe ich ja vom Fernseher gesessen und auch Süderhof. Und weißt du, was echt toll ist? Und das steht auch so für den Tigerenten Club. Es gibt Mitarbeiter, die sind seit damals dabei. Also seit Disney Club. Die haben das alles mitgemacht. Also wir haben einen Mitarbeiter, der ist seit 30 Jahren bei uns.
Ja, Uwe?
Peter.
Peter.
Peter ist seit 30 Jahren dabei. Der hat den Disney Club noch erlebt und ist bis heute noch am Start mit großer Leidenschaft. Das ist toll.
Aber es wird nicht funktionieren mit der Tigerente. Also
wer hat das denn gesagt? Also da hätte ich mir den Namen mal gewünscht. Da hätte ich mir wirklich mal den Namen gewünscht.
Ja,
aber gut, im Fernsehen funktionieren viele Sachen nicht und dann funktionieren sie und dann haben es aber alle gewusst.
Ja. Und du hast sehr schön reagiert gerade auf den Satz, ja, es gibt Neuigkeiten und es ist gar nicht mal so negativ für euch.
Ja, man muss Moderatoren das ja auch alles richtig verkaufen.
Ja.
Also man muss alles richtig verkaufen. Und ich finde, das ist so ein Satz, den kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der so gefallen ist. Ja. Ihr zieht jetzt von Berlin ins Saarland, aber es wird alles richtig toll. Und das Saarland ist wunderschön.
Ja. Ich habe für dich noch eine kleine Autovervollständigung zum Schluss. Vervollständige folgende Sätze.
Ja.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Zeigt die Initialen JK. Wird aber nicht verraten.
Oh, komm, aber wer ist denn JK? Johannes B. Kerner.
Na, um Gottes Willen, bist du wahnsinnig?
Nee. Ja, sag's, sonst verbreite ich diese.
Ja, okay, da gebe ich dir eine andere Antwort.
Warte, nein, JK. Okay, JK. Hier werden ganz aber warum wohl JK? Prominente Person oder Familie?
Familie.
Ah, Familie. Okay,
ja, ja, ja.
Alles klar. Dann wissen wir das. Das Geräusch, das mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist zum Beispiel
das Piepen eines 56K-Modems, wenn es mit dem Internet verbindet. Wo ist das Modem? Wer hat das Modem versteckt? Ich will ins Internet. Kennst du das Geräusch noch?
Ja.
Ja. Das ist absolut.
Kenne ich.
Ja.
Okay, man kriegt so richtig ganz ungutes Gefühl, wenn man weiß, wie langsam das war und wie lange es gedauert hat, bis man drin war. Da bin ich drin. Als Boris Becker noch Werbung für AOL gemacht hat.
Ja, guck mal.
Ich glaube, ich bin drin.
Richtig. Ich bin 86er Jahrgang. Bei uns war damals AOL, Internet, ICQ, der IRC Messenger. Oh, das war großartig.
Oder? Oh, herrlich. Johannes. Das war schön.
Haben wir ein bisschen die Einladung.
Die Tigerente hier abgefeiert. Ich finde ja die Tigerente immer noch ein komisches Ding irgendwie.
Ja, oder?
Also,
ja.
Wie weiß man, wie Jonas darauf kam?
Nein.
Eine Tigerente. Also eine Ente, die wollte ein bisschen wilder sein wahrscheinlich. Und deshalb hat sie sich Tigerstreifen gemacht.
Ja.
Was ist die Urstory?
Ich weiß
man
gar
das?
Nicht.
Ich auch nicht.
Ich weiß es nicht.
Hab's auch nicht gelesen.
Komm.
Was ist die Urstory von der Tigerente?
Komm, das muss ich wissen. Das gucke ich mir an.
Also damit wir hier nicht
das sollte ich ja wissen.
Dumm rausgehen. Also befragst du die KI oder suchst du jetzt im Netz einen Originalartikel?
Ich suche einen, Entschuldigung, die KI, auf die verlasse ich mich ja nicht.
Nee, alles klar, dann gucke ich mal. Ich frage jetzt mal die KI und dann gucken wir mal, also du, ich kann es hier auch eingeben. Wie entstand überhaupt die Tigerente von Janosch? Fragezeichen. Sie ist ein doch sehr merkwürdiges Gebilde. So, jetzt gucken wir mal, was die KI darauf antwortet. Im Moment gar nichts. Doch, die Tigerente ist tatsächlich ein bewusst widersprüchliches und zugleich sehr schlichtes Fantasiewesen. Sie ist weniger das Ergebnis einer ausgearbeiteten Theorie, als vielmehr ein typisches Produkt von Janoschs Arbeitsweise und Weltsicht. Die Tigerente tauchte Anfang der 70er zum ersten Mal in seinen Bildergeschichten auf, insbesondere im Umfeld von Oh, wie schön ist Panama. Ursprünglich war sie kein zentrales Symbol, sondern eine zeichnerische Nebenidee.
Ich habe was gefunden.
Okay, erzähl mal.
Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig Tigerentenfest, aber ich glaube, das erste Mal kam sie so raus. Ich dürfte so in den 70ern gewesen sein. Und es ging, glaube ich, darum, dass man für den Tiger und den Bär ein Spielzeug findet. Und es sollte leicht zu zeichnen sein und es sollte fröhlich sein und so ein bisschen widersprüchlich in sich. Und dann hat er gesagt, hey, Tigerente, und die ist ja im Grunde auch leicht zu zeichnen, ja, wenn man das total kann. Und ich meine, dass das die Geschichte hinter der Tigerente ist. Und seitdem wird sie von jedem hinter sich hergezogen.
Viele Kinder hören uns jetzt natürlich auch wieder und wollen vielleicht mit ihrer Klasse auch gerne mal dabei sein. Wie schafft man das?
Oh, das geht total gut. Also tigerentenclub.de ist die Homepage und da kann man sich so ein PDF runterladen und das füllt man aus, man bewirbt sich quasi. Mhm. Und jetzt machen wir es einfach so, wir machen jetzt einfach den Code Christian Thees, wenn man den da draufschreibt, dann wird man auf jeden Fall
aber
eingeladen.
Aber das ist ganz schlecht, weil dann weiß keiner, wie das geschrieben wird.
Ach so, stimmt. Ja, also. Einfach sagen, dass man dabei sein möchte, dass man das hier gehört hat und dann laden wir die Klassen ein. Wir probieren auch wirklich, jeden zu berücksichtigen. Also manchmal melden sich die Kinder an, wenn sie in der 5. sind und dann kommen sie vielleicht erst in der 6. zu uns, aber hey, wir freuen uns.
Ja. Müssen die irgendetwas Besonderes können oder auch hervorstechen? Irgendeine coole Klassenaktion? Was hilft?
Ja, also es hilft natürlich schon, wenn die Bewerbung ein bisschen kreativ und cool ist. Okay. Weil am Ende stehen da drei Kids. Also die Kids müssen Bock haben, auch auf der Bühne ein bisschen zu performen. Sie müssen tanzen können. Vielleicht kann man auch singen und so. Das ist schon wichtig. Ich gebe mal einen Tipp. Es gibt Klassen, die schicken ein kleines Video mit. Das muss gar nicht hochprofessionell sein.
6-7.
Nein!
Oh. Ja, die kommen aus dem Schwäbischen. Ist auch 6-7.
Das kann ich nicht so gut. Ich mache dann Sü. Oh, ich habe einen tollen. Entschuldigung, darf ich dir noch einen tollen Witz erzählen?
Ja, mach.
Pass auf. Ein Witz aus dem Tigerentenclub fällt mir gerade ein, weil wir vorhin über Cristiano Ronaldo gesprochen haben. Der beste Witz für Kinder. Was ist die Lieblingsfrucht von Cristiano Ronaldo? Christian?
Weiß ich nicht.
Es ist die Orange. Und warum? Wegen des Vitamin C. Ist ja super, ja.
Ja, ist schön. Ja, das ist gut. Also, kick rein. Vitamin C.
Sehr gut.
Vitamin C.
Entschuldigung.
Also, viel Glück allen, die dann nochmal mitmachen wollen.
Bewerbt euch.
Ja. So, dann feiert ihr auf jeden Fall nochmal ganz schön euer Jubiläum.
Ja.
Nach der harten Feierei ist natürlich auch gerade schon wieder Zeit für den Urlaub. Du bist ja immer sehr viel auf Reisen.
Ja, stimmt.
Jetzt gerade fürs Erste machst du wieder Reportagen und einen Urlaubscheck.
Ja, genau.
Wo geht's als nächstes hin?
Genau, das ist meine neue Sendung, mein Urlaubscheck. Wir sind jetzt gerade auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen, auf den Kanaren. Bist du neidisch oder bist du Anti-Kreuzfahrt? Oh, jetzt bin ich gespannt.
Die Sache ist ja folgende.
Oh, jetzt sei ehrlich.
Generell kann man ja nicht mehr Kreuz fahren heutzutage aus Umweltgründen. Und das akzeptiere ich auch.
Ja.
Und wenn ich eine Kreuzfahrt machen würde, könnte ich es meiner besten Freundin zum Beispiel nicht sagen.
Mhm.
Aber ich war ein einziges Mal, und zwar in Norwegen oben.
Und? War das sehr schön?
Und es war sensationell. Und selbst jemand, der mit dabei war und auch total skeptisch war und sagte, es ist schon eine irre Art zu reisen.
Mhm. Also ich sag dir was, es war mein erstes Mal auf einem Kreuzfahrtschiff und ich nehme jetzt nichts vorweg.
Ja.
Und ich sehe alle Gründe, warum man es nicht tun sollte, aber es ist nach wie vor die beliebteste Urlaubsform der Deutschen. Also eine der beliebtesten. Ja, das ist Wahnsinn. Du, ich habe mich mit den Reedereien unterhalten. Die haben zu mir gesagt, sie könnten 3-4 Schiffe bauen, auf den Atlantik schicken. Die wären alle wieder voll. Also es ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, wir haben das getestet, ob sich das gut anfühlt, ob man das machen kann, was es kostet. Und darum geht es eben halt in dieser neuen Sendung. Also, dass wir uns die Welt nicht so machen, wie sie ist, sondern wir zeigen tatsächlich, wie es ist. Ja.
Und wo warst du zuletzt schon?
Also wir waren jetzt an der Algarve, waren wir unterwegs in Portugal. Wir haben einen...
Hey.
Cristiano Ronaldo kommt. Ja. Also das zieht sich durch die Sendung. wir waren Familienurlaub in Schweden, haben wir gemacht.
Okay, cool.
Ganz tolles Land. Also natürlich preisintensiv.
Ja, sehr preisintensiv. Und wenn das Wetter passt.
Ja, es ist sehr windig, aber wir hatten Sonnenschein. Es war ein Traum. Cool. Öland und so, hervorragend. Und jetzt haben wir noch Winterurlaub in Tirol. Haben wir ganz frisch gedreht. kommt jetzt auch raus, genau.
Ich fahre in 2 Tagen dahin.
Wo fährst du hin?
Ins Lechtal.
Ah, wir waren im Ötztal.
Hinterm Allgäu.
Ja.
Also hinterm Allgäu kommt dann Reute und dann kommt ja das Lechtal und da liegt Schnee so viel.
Bist du eine Bergmaus?
Zum Wandern ja.
Ja, okay, okay.
Kein Skifahrer, ich liebe Wandern, ich liebe es in die Berge zu gehen.
Das ist toll, oder? Das sind immer die Momente, wenn du irgendwie auf einer Produktion bist und du machst diese Reiseformate und natürlich, du bist dann, stehst auf so einem Berg, so einem 3000er, du guckst da runter.
Ja. Oder?
Es ist Wahnsinn. Ja. Ja gut, und ich könnte mich, wie gesagt, willst du mal mein Lieblingsreiseziel wissen?
Welches ist es?
Südtirol. Bozen-Meran, ich könnte nur Espresso trinken und Spinatspätzle essen. Nichts anderes machen.
Da war ich letztes Jahr. Meran.
Oh, toll,
also,
oder?
Oben. Also
im Sommer?
Im Sommer, Spätsommer, da wo der Sessellift runter nach Meran geht, dieser Ort. Achso, wir waren in Dorftirol.
Ja, ja,
wir waren in, wie heißt es, Dorftirol heißt
ich
es,
ich glaube,
ne?
Das heißt so, ja.
Dorftirol, da war ich.
Toll.
Zum allerersten Mal. Oh. Aber ich denke mir auch, ich könnte mir 2 Stunden Autofahrt sparen, in Österreich ist genauso geil. Weißt du?
Nein.
Warum nicht? Was ist in Südtirol anders?
Naja, weil du hast in Südtirol dieses deutsche Vita noch ein bisschen mehr. Ich finde, du merkst den italienischen Einfluss.
Okay, ja.
Und wenn du in Bozen auf dem Marktplatz sitzt und den Espresso trinkst, du merkst, oder vielleicht bilde ich es mir ein, ich finde, du merkst Italien. So schön Österreich ist, ich liebe Österreich auch.
Ich weiß, aber es hat nicht so viel Palmen in Österreich. Nein, unten in Südtirol kriegst du schon Palmen.
Entschuldigung, lauf mal durch Bozen, durch die Innenstadt. Wo siehst du mehr gut gekleidet, angezogene Leute als in Bozen? Also das ist der Italiener und die Italienerin. Das ist einfach,
ich fand es ganz interessant, dass in Meran die deutsch sprechende Community und die italienisch sprechende Community, dass die gar nicht miteinander können, dass es da so gut wie keine Überschneidungen gibt. Mhm. Die sind total genervt. Du bist ja als Beamter auf der Post, bist du verpflichtet, beide Sprachen zu sprechen.
Ach, ist das so?
Tun sie aber nicht. Und dann kommst du als deutsch sprechende hin und er spricht nur italienisch mit dir. Und weigert sich, Deutsch zu sprechen.
Ja.
Und das finden sie nicht so schön. Und da, ich fand es interessant, dass da so Spannung gibt. So.
Ist bei den Skischulen in Italien auch so. Wenn man in Italien Ski fährt, in den Skischulen, wird auch immer gerne getan, als würden sie kein Wort Deutsch sprechen. Stimmt natürlich nicht, ist Quatsch, aber schwierig.
Herrlich. Ja, dann auch dir nochmal herzlichen Glückwunsch zum 30-Jährigen.
Vielen Dank. Oh, das höre ich gerne. Das höre ich sehr gerne. Vielen Dank.
Herzlichen Glückwunsch zum 30-Jährigen. Ja, und das geht ja auch noch ein bisschen weiter.
Ja, hoffentlich. Dann. Vielen Dank für die Einladung, Christian.
Bis die Tage wieder.
Ciao, ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Herzlich willkommen bei unserer Mikado-Reise nach Südkorea.
Manege frei, wir nehmen euch mit in den Zirkus.
Wild, wilder am wildesten, denn es geht um Wildtiere.
Mikado, ein Kinderpodcast vom NDR.
Aber ich meine, ich habe meine Lehrerin, glaube ich, noch nie im Schlafanzug gesehen. Wie ist es bei euch an der Schule? Passiert das manchmal, Vicky?
Ja, schon. What?
Unsere Gäste sind die Besten. Manchmal gibt's was Leckeres zu probieren.
Also ich hatte jetzt so einen Sesamball. Sehr süß, sehr weich.
Manchmal haben wir Igelbabys zu Besuch.
Oh mein Gott, ist das niedlich.
Oh, wie süß.
Manchmal Roboter.
Und Noah fängt jetzt an zu drücken auf den Tassen und er fährt los.
Cool.
Und manchmal üben wir auch Judo.
Wir sind jetzt auf dem Boden gelandet übrigens.
Immer sonntags neu in der ARD Audiothek. Und einmal im Monat gibt's einen Live-Podcast zum Mitmachen für euch. Am ersten Sonntag im Monat ab 8 Uhr im Radio auf NDR Info.
Wow, wusstest du das?
Mega.